Ja, liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, als mich die Ruschica gefragt hat, ob ich in der Valperlacher Gemeinde mal predigen möchte, habe ich ganz schnell Ja gesagt und habe mich sehr gefreut, mal wieder bei euch zu sein. Es ist, du hast ja schon mit dreimal lang angedeutet, es ist schon so lang her, dass ich hier mal in dieser Gemeinde war. Und wenn ich so die bekannten Gesichter anschaue, dann kommen ganz viele Erinnerungen an die Jugendzeit mir auf, was wir alles hier in München erlebt haben. Für die anderen, die mich nicht kennen, ich bin also hier in München aufgewachsen. Meine Heimatgemeinde war die Gemeinde Isertal, aber mit den Jugendlichen, ob es das Waldfriede war, Waldperlach, Ost, wir waren alle irgendwie immer beisammen. Es gab immer große Jugendstunden von Gesamtmünchen. Ja, und da sind sehr viele Erinnerungen damit verbunden. Ja, und vor 35 Jahren, ich habe also in München hier Musik studiert, und vor 35 Jahren hat es uns dann nach Regensburg verschlagen. Da habe ich eine Stelle bekommen an der Hochschule für katholische Kirchenmusik. Und seitdem, seit 35 Jahren, bin ich dort Dozent für Flöte, für Blockflöte und Querflöte, und auch an der Universität in Regensburg bin ich also musikalisch tätig. Ja, ansonsten bin ich verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und fünf Enkel inzwischen. Also, und alle wohnen in der Nähe, bei uns ist immer was los, sind immer irgendwie da. Man kann sie, die Enkel auch nochmal so sehen, wie die Kinder so aufwachsen. Also ist sehr schön, und ab und zu bin ich natürlich auch in München, weil meine Mutter hier noch wohnt, meine Schwester, mein Bruder, also die Verbindung natürlich in die Gemeinden, das treibt mich immer wieder nach München, und heute freue ich mich, dass ich bei euch bin. Ihr kennt bestimmt den Engel Gabriel, den Boten Gottes. Und es war ein Tag, da hat er sich bestimmt am Kopf gekratzt. Er war es ja gewohnt, Aufträge von Gott auszuführen, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, Meere zu teilen. Das gehörte schon seit Ewigkeiten zu seinen Aufgaben. Wenn Gott ihn sandte, dann ging der Engel Gabriel und führte es aus. Als er nun die Nachricht bekam, dass Gott Mensch werden würde, war Gabriel erstmal ganz begeistert. Der Messias in einem lodernden Wagen. Der König, der in einer Feuerwolke auf die Erde kommt. Eine Lichtexplosion, und daraus erscheint dann der Messias. Das waren so seine Vorstellungen. Doch was er da in die Hand gedrückt bekam, das sprengte alle seine Vorstellungen. Ein Zettel mit einer Anschrift in Nazareth. Dort stand zu lesen: Gott wird ein Säugling werden, sag der Mutter, sie soll das Kind Jesus nennen, und sag ihr, sie soll sich nicht fürchten. Gabriel hat sonst die Aufträge nicht hinterfragt. Aber dieses Mal hat er sich dann doch schon sehr gewundert. Gott soll ein Säugling werden? Gabriel hat schon öfters Säuglinge gesehen. Er war ja der Anführer in der Operation Schilfrohr. Und er wusste genau, wie der kleine Mose ausgesehen hat. Für Menschen mag das ja in Ordnung sein, dachte er. Aber für Gott? Der Himmel konnte ihn nicht fassen. Wie sollte dieser kleine Körper das tun? Außerdem weiß man doch schließlich, was aus diesen Babys alles herauskommt. Das kann doch wohl nicht angemessen für den Schöpfer des Universums sein. Babys müssen getragen und gestillt werden, gewiegt und gebadet. Allein die Vorstellung, dass eine Mutter Gott für ein Bäuerchen auf die Schulter legt, das ging über seine Fantasie. Und dann dieser Name, Jesus. So ein gewöhnlicher Name. In jeder Sackgasse gab es einen, der Jesus hieß. da ist doch Gabriel schon viel besser. Aber man könnte doch das Baby Eminenz oder Majestät nennen, Himmelsgesandter. Alles wäre besser als Jesus. Deshalb kratzte sich Gabriel am Kopf. Waren die ganzen guten alten Zeiten vorbei? Die Sache mit Sodom und Gomorra, den Erdballfluten, flammende Schwerter. Solche Aktionen liebte er. Aber Gabriel hat einen Befehl erhalten. Überbring Maria die Nachricht. Na, muss schon ein besonderes Mädchen sein, diese Maria, dachte er, als er sich dann auf den Weg machte. Doch nun kam der nächste Schock. Ein Blick genügte, um zu wissen, dass Maria keine Königin war. Die zukünftige Mutter Jesu war in keiner Weise hoheitsvoll. Es war ein jüdisches Bauernmädchen. Gerade der Pubertät erwachsen und sie schwärmte für einen Typen namens Josef. Ach, dieser Josef, was weiß dieser Mann schon? Er ist Zimmermann, Handwerker. Da drüben steht er, Sägemehl im Bart, die Nageltasche an den Hüften. Ist das ernst gemeint, dass Gott täglich mit diesem Typen Abendessen möchte? Soll ich das wirklich glauben, dass die Quelle der Weisheit zu diesem Mann Papa sagt? Und kann das wahr sein, dass ganz ein normaler Arbeiter die Aufgabe bekommen soll, für das leibliche Wohl Gottes zu sorgen? Was ist, wenn er arbeitslos wird? Was ist, wenn er schlechte Laune hat? Ja, und was ist, wenn er beschließt, mit einem hübschen Mädchen vom Ende der Straße durchzubrennen? Ja, der Gabriel musste seine ganze Kraft zusammennehmen, um nicht wieder umzukehren. Und er wird so vor sich hingemurmelt haben: Gott, da hast du schon eine sehr seltsame Idee gehabt. Soweit Max Lucado, ein bekannter amerikanischer Pastor, wie er sich auf seine lockere und humoristische Art den Beginn von Jesu Erdenleben vorstellt und ausmalt. Ich möchte heute über die Person predigen, die hier im Mittelpunkt des Geschehens steht, über die Maria, die Mutter Jesu. Wir haben heute in der Lektion so über das Ende von Jesu gesprochen. Ich möchte mal den Blickwinkel auf den Anfang legen und werfen. Die erste Frage, die mir dabei gekommen ist bei diesem Thema, ist: Darf man in einer adventistischen Gemeinde über Maria predigen? Darf Maria, die Mutter Jesu, ein Thema in einem adventistischen Gottesdienst sein? In protestantischen Kirchen und auch bei uns, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Predigt über Maria gehört habe. Wir predigen über Petrus, über den ungläubigen Thomas, selbst über Judas wird gepredigt, ja. Aber über Maria? Könnte es daran liegen, dass wir eine gewisse Scheu empfinden, weil unsere Brüder und Schwestern in der katholischen Kirche zu viel über Maria reden? Dass wir Maria dort zu sehr im Mittelpunkt sehen? Dass da Lehrsätze verkündet werden über Maria, denen wir biblisch nicht folgen können? Und dann, um ja nicht in den Verdacht zu kommen, auch in dieses Fahrwasser zu kommen, schweigen wir über Maria. Und das ist schade, denke ich. Wir können aus dem Leben der Maria, denke ich, doch einige wertvolle Einsichten lernen. Wenn wir das Neue Testament durchlesen, fällt auf, dass die Biografie der Maria sehr knapp gehalten ist. Wir erfahren, dass da eine junge Frau in einem kleinen Dorf Nazareth in Galiläa wohnt und dass sie verlobt ist mit einem Handwerker namens Josef. Wir erfahren von der Verwandtschaft mit Elisabeth, einer Frau aus einer Priesterfamilie. Wir erfahren, dass sie als junge Mutter mit ihrem Mann nach Ägypten fliehen muss. Für damalige Verhältnisse ein schwieriger Vorgang, ein schwieriges Unterfangen, ein fremdes Land, eine fremde Kultur, eine fremde Sprache. Wir erfahren aus den Texten, dass sie nach diesem Jesus noch andere Söhne und Töchter zur Welt bringt. Außerdem können wir schlussfolgern, dass sie wohl sehr früh Witwe geworden ist, denn beim Auftreten Jesu, etwa als er 30 Jahre war, erscheint Josef nirgendwo mehr in den Texten und deswegen nehmen viele Kommentatoren an, dass er zu dieser Zeit schon verstorben war. Und wir erfahren dann ganz am Schluss noch aus der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 1, Verse 13 und 14, dass sie eine sicherlich nicht unbedeutende Rolle in der jungen Gemeinde gespielt hat. Ich möchte aber heute über diese mageren Hinweise etwas hinausgehen und möchte eure Fantasie anregen, und um euch ein bisschen vorzustellen, was damals wohl geschehen sein mag. Wie gesagt, wir gehen zurück gut 2000 Jahre in ein anderes Land. Wir gehen nach Nazareth, ein kleines Dorf, Häuser aus Lehm mit flachen Dächern und den staubigen, nicht asphaltierten Straßen. In einem dieser Häuser wohnt eine junge Frau im Kreise ihrer kleinen Familie. Sie ist verlobt mit einem Handwerker, einem Zimmermann. Eines Abends, die Geschäfte des Tages sind vorbei, die letzten Handreichungen und Verrichtungen sind getan, und sie steht in der Tür und schaut vielleicht die Dorfstraße hinunter. Ein paar junge Männer unterhalten sich dort und lachen. Vielleicht hört sie auch das Lachen des Josef, der nicht weit von ihr auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnt. Und plötzlich verdunkelt sich der Eingang und ein Fremder steht in der Tür. Und der Text sagt, dass dieser Fremde hineinkommt ins Haus und er begrüßt Maria. Und wenn wir das in Lukas 1 lesen, Lukas Kapitel 1, die Verse 26 bis 29. Und im sechsten Monat ward der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Manne mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßt seist du, Hochbegnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über seine Rede und dachte bei sich selbst, welch ein Gruß ist das. Zwei Dinge fallen hier auf. Ein Fremder kommt hinein und Maria erkennt in diesem Fremden eine Person. Das ist jetzt kein Traum, keine Vision. Maria sieht eine Gestalt, eine wirkliche Person. Und sie ist erschrocken darüber, denn sie erkennt in dieser Person ein Wesen aus einer anderen Welt. Und die typische Reaktion, sie erschrickt. Ich frage euch, wer würde in einer solchen Situation nicht erschrecken? Plötzlich steht ein Fremder da und man erkennt, das ist ein Engel. Da ist also keine Heilige, die ständig Umgang mit Engeln gehabt hätte. Sie ist erschrocken darüber, dass ein Engel ihr Haus betritt und dieser Engel grüßt sie mit einem seltsamen Gruß. Es war ja schon ungewöhnlich, dass dieser Engel sie begrüßt, denn Frauen wurden in Israel so gut wie nicht gegrüßt. Drum war die Frau am Jakobsbrunnen auch so verwundert, dass Jesus überhaupt mit ihr spricht. Es gibt das schlimme Gebet eines Rabbis und viele Männer in Israel haben das damals gebetet. Dort heißt es: Gott, ich danke dir, dass du mich nicht geschaffen hast als einen Heiden, als einen Aussätzigen oder als eine Frau. Das war so die Vorstellung der Männer damals. Aber diese junge Frau Maria wird gegrüßt und ist erschrocken darüber und sie denkt sich, welch ein Gruß. Und dann kommt die erste Bemerkung des Engels, die erste Anrede. Vers 30. Siehe, du wirst schwanger werden. Nein, hier geht's los. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären.
des Namens sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich, und seines Reichs wird kein Ende sein.
Maria ist erstmal über diese Rede erschrocken. Aber vielleicht beim zweiten Nachdenken hat sie auch eine gewisse Freude empfunden. Maria stammt aus davidischem Haus. Josef stammt auch aus davidischem Haus. Und sie hört in diesem Augenblick: Euer Sohn wird ein König auf dem Thron Davids sein. Das ist doch eine tolle Nachricht. Sollte das wirklich wahr sein, aus unserer Verbindung, mir und Josef, wird der neue König auf dem Thron Davids entstehen. Das ist etwas, was man sich vorstellen kann. Es ist nachvollziehbar. Vers 34, da sprach Maria zu dem Engel: Aber wie soll das zugehen, da ich doch noch von keinem Manne weiß? Sie sagt darauf in unseren Worten: Ja, das ist sicherlich interessant und das finde ich toll. Aber ich bin ja noch nicht verheiratet. Ich weiß noch von keinem Mann. Sie war ja erst verlobt. Und drum heißt die Formulierung: Ich weiß noch von keinem Manne. Oder die andere Formulierung: Er, Josef, hatte sich noch nicht in sein Haus geholt. Vielleicht hatten sie darüber gesprochen, aber momentan war sie noch allein und darum sagt sie: Ich bin noch nicht verheiratet. Das muss erst geschehen und dann wird das sicherlich passieren und ich freue mich darauf, was du mir da mitteilst. Aber dann die weitere Erklärung des Engels im Vers 35. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und das ist jetzt der Augenblick, wo Maria sicherlich nochmal zutiefst erschrocken ist. Denn jetzt ist die Rede: Es geht gar nicht um Josef, um meinen Verlobten. Der Heilige Geist wird das bewirken. Und liebe Geschwister, versuchen wir uns mal in die Situation von der Maria zu versetzen. Wenn es auch sehr schwer ist. So etwas hat es noch nie gegeben. Davon hat noch nie ein Mensch gehört. Die Texte der Heiligen Schrift des Alten Testaments sagen nichts darüber aus. Und da kommen Zweifel in Maria hoch. Und der Engel spürt, dass jetzt vielleicht eine Redewendung kommt, wie das bei Zacharias war, als er die Ankündigung des Engels in Bezug auf Johannes brachte. Der Engel fährt fort und siehe, in Vers 36, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und geht jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Hier wird jetzt ein Zeichen gesetzt. Elisabeth, deine Verwandte, sie ist schon alt, du weißt es, und sie ist unfruchtbar. Du erfährst jetzt, was noch niemand weiß. Sie wird ein Kind bekommen und sie ist schon im sechsten Monat. Und daran sollst du erkennen, für Gott ist kein Ding unmöglich. Und da kommt die Antwort der Maria in Vers 38. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Da ist keine lange Zeit gewesen. Wenn ich etwas sehr Schwieriges zu entscheiden habe, dann versuche ich, Zeit zu gewinnen. Ich möchte mir das alles in Ruhe überlegen, Vor- und Nachteile durch den Kopf gehen lassen. Ich möchte mit Freunden darüber beraten, mit meiner Familie darüber sprechen. Ich möchte eine Nacht darüber schlafen. Ich möchte darüber beten. Was hier von Maria verlangt wird, ist etwas, was niemand von uns auch nur entfernt zu entscheiden hat. Und die Maria sagt jetzt nicht, du lass mir Zeit, ich muss erstmal das verarbeiten, ich muss mit Josef drüber sprechen, das ist mir jetzt alles viel zu schnell. Nein, der Engel steht vor ihr, bei Gott ist kein Ding unmöglich und was du eben gehört hast, ja oder nein. In diesem Augenblick hängt es von Maria ab, wie das weitere Heilsgeschehen sich vollziehen wird. An Maria liegt es nun zu antworten und sie hat keine Bedenkzeit. Was wird jetzt da alles werden? Wie sage ich das dem Josef? Und sie nimmt einfach diesen Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich und sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Glaube. Und das ist der Glaube, von dem dann später Elisabeth sagen wird, du hast geglaubt. Und jetzt beginnt eine schlimme Nacht für Maria. Der Engel geht, nachdem sie zugesagt hat, und sie bleibt allein zurück mit all ihren Fragen, mit ihrem Aufgewühltsein über das Geschehen und über diese Botschaft. Ich kann mir vorstellen, dass das kleine Öllämpchen auf ihrem Nachttisch die ganze Nacht nicht ausgeht. Sie gießt immer wieder nach. Sie wälzt sich von einer Seite auf die andere. Sie steht wieder auf. Sie betet, sie will Ruhe finden, aber sie findet keine Ruhe. Wie soll das alles werden? Ich habe ja gesagt im Glauben, oder habe ich mir jetzt gedacht, alles doch nur eingebildet? Zweifel kommen hoch. Und so geht es dann einige Tage. Im Text heißt es dann weiter, Vers 39 und 40, Maria aber stand auf in den Tagen und ging auf das Gebirge eilends zu einer Stadt in Judäa und kam in das Haus des Zacharias und grüßte Elisabeth. Luther schreibt zu dieser Textstelle, billig wäre es gewesen, dass man ihr einen goldenen Wagen bestellet und sie mit 4000 Pferden geleitet hätte und vor dem Wagen her Trompeten und geschrien hätte, hier fährt die Frau aller Frauen. Aber solches hat alles geschwiegen. Das arme Mägdlein geht zu Fuß so einen weiten Weg bis an die 20 Meilen und ist dennoch die Mutter Jesu. Da wäre es nicht Wunder, wenn alle Berge gehüpfet und getanzt hätten vor Freude. So hat es Luther gesehen. Maria geht diesen Weg und sie geht ihn offensichtlich allein. Sie hat sich, denke ich, von Josef verabschiedet und sagt, ich muss zu Elisabeth, sie braucht mich. Vielleicht hat sie ihm gesagt, ich habe gehört, dass Elisabeth schwanger ist und einen Sohn bekommt und das in ihrem hohen Alter, ich muss ihr beistehen. Und Josef lässt sie gehen. Sie geht diesen Weg, vielleicht einige Tage, und sie kommt in diese uns unbekannte Stadt auf dem Gebirge Juda und Elisabeth begrüßt sie. Und der Text sagt in Vers 45, selig bist du, die du geglaubt hast. 3 Monate wird sie wohl dort gewesen sein. Und man kann sich ungefähr vorstellen, was diese beiden Frauen geredet haben, über ihre Erlebnisse mit dem Engel, über die Zukunft. Und vielleicht auch, wie Elisabeth versucht hat, einen Weg zu finden, wie Maria das ihrem Verlobten sagen kann. Und denke, dass die Maria nach der Geburt des Johannes sich von Elisabeth verabschiedet hat und diesen Weg wahrscheinlich wieder alleine zurückgeht. Ja, und sie kommt in die Nähe von Nazareth, vielleicht ist es schon Abend, und vielleicht wollte sie ganz still und heimlich in ihr Haus gehen, aber Josef hat sie entdeckt. Und Josef sieht Maria, er hat über 3 Monate auf sie gewartet und es ist eine freudige und herzliche Begrüßung. Und Josef hat sie ja vermisst die ganzen Wochen und er ist froh, dass Maria jetzt endlich gesund wieder zurück ist. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihr, merkt er. Sie gehen ins Haus und er fragt sie, wie es so war bei der Elisabeth und beim Zacharias und wie die Geburt abgelaufen ist und so weiter und so fort. Und sie wird ihm alles erzählt haben. Ja, ein Sohn ist geboren und sie haben ihn Johannes genannt und es sind eigenartige Dinge passiert. Plötzlich war der Zacharias stumm und hat erst wieder reden können, als der Johannes seinen Namen bekommen hat und so weiter und so fort. Ja, aber nach und nach wird die Situation immer beklemmender. Maria wird immer schweigsamer und weiß gar nicht, wie sie ihm das sagen soll, was sie so bedrückt. Ja, und endlich rückt sie damit heraus. Und irgendwann an diesem Abend, in dieser Nacht, verabschieden sie sich. Maria geht in ihr Haus, Josef bleibt in seinem Haus und es ist wieder eine schlimme Nacht. Aber diesmal für Josef. Im Matthäusevangelium steht, dass Josef ein gerechter Mann war. Und das bedeutet nach der Schrift, er ist jemand, der recht leben will. Der das Gesetz Mose, die Tora, für sehr wichtig hält. Und er kann es nicht begreifen. Er kann es nicht begreifen, dass Maria das getan haben soll. Und was sie da ihm erzählt mit dem Heiligen Geist. Völlig unglaublich. Er wälzt sich auf seinem Lager hin und her und er will und er muss eine Entscheidung treffen. Und er fällt diese Entscheidung in dieser Nacht. Er sagt sich, ich werde von den zwei Möglichkeiten, die mir offen stehen, die wählen, die Maria nicht wehtut. Er hätte nämlich die Möglichkeit gehabt, Maria vor den Ältesten des Dorfes anzuklagen, wegen Ehebruch. Und diese Männer hätten das untersucht und spätestens so im vierten Monat hätte man dann auch was gesehen und es wäre ein Todesurteil über die Maria gefällt worden, so wie es in der Tora steht. Und es wäre ein qualvoller, schrecklicher Tod gewesen. Und da weiß Josef, so nicht, niemals so. Und er entscheidet sich für die andere Möglichkeit. Der Text sagt, und das lesen wir in Matthäus 1, er wollte sie heimlich entlassen, ihr also einen Scheidebrief geben, sich aus dem Staub machen, damit sie, wie er annahm, ihren neuen Freund, den Vater des Kindes, heiraten kann. Und der kann sie dann zu sich nehmen. Sie ist frei von seiner Seite aus. So hat sich Josef entschieden. Und er schläft erschöpft ein nach diesem inneren Kampf. Und da erscheint ihm der Engel. Und der Engel sagt, und das lesen wir in Matthäus 1, Vers 20, indem er also gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen, denn das in ihr geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Und Josef gehorcht sofort, am nächsten Tag nahm er Maria in sein Haus, was in der damaligen Zeit so viel bedeutet, dass die beiden jetzt verheiratet waren. Josef zweifelt jetzt nicht mehr. Josef ist ein gerechter Mann und er will tun, was Gott von ihm verlangt. Und Gott verlangt hier von ihm etwas Unglaubliches. Aber er ist bereit, es zu tun und so kommt Maria jetzt in sein Haus. Und so könnten wir noch weitere Situationen aus dem Leben der Maria skizzieren. Wie ist sie nach der Geburt mit dem Baby umgegangen? War sie ängstlich, dass ja nichts passiert, ist hier ein so besonderes Kind? An der Geschichte des 12-jährigen Jesu dann können wir vielleicht erkennen, dass Jesus ein ganz normaler Junge war. Die Eltern vermissen ihn nicht, nehmen an, er ist bei Freunden oder Verwandten. Das ist normal. Er war kein Sonderling, kein Außenseiter. Er war einer von ihnen und akzeptiert. Plötzlich stellen sie dann fest, er ist nicht mehr da, wo er vermutet war, und sie suchen ihn. Und dann das Erlebnis im Tempel. Und Maria behält das alles in ihrem Herzen, so lesen wir. Der junge Mann wächst heran,
sicherlich im Beruf seines Vaters. Er muss schließlich später die Familie ernähren. Er ist ja das Oberhaupt, nachdem Josef gestorben war. Und dann das 30. Lebensjahr. Jesus beginnt sein öffentliches Auftreten mit einem Wunder. Und da sehen wir wieder Maria bei einer Hochzeit, bei dem großen Wasser-in-Wein-Wunder. Was er euch sagt, das tut, spricht sie aus. Bestimmt war sie stolz auf ihren Sohn, der hier das erste Wunder in der Öffentlichkeit auf einer Hochzeit vollbringt. Und danach zieht Jesus durchs Land und Maria hört von den Taten Jesu, die überall im Land die Leute in Aufruhr versetzen. Und bestimmt hat er auch seiner Mutter immer wieder erzählt, wenn er nach Hause kam, was so alles geschehen war. Und so erlebt die Maria auch alle Höhen und Tiefen mit, wenn sie die Ablehnung Jesu miterleben muss, die bis in die eigene Familie hineinreicht, bis zu den Brüdern und Schwestern. Oder wenn das ganze Dorf, als er in der Synagoge predigte, in voll Zorn den Abhang des Berges hinabstützen will. Maria lebt und leidet mit ihrem Sohn. Und so ist Maria, denke ich, auch ein Beispiel für uns. Wir können darauf hinweisen, dass am Anfang des Alten Testaments ein Glaubensvater stand, Abraham. Und seine größte Tat war ein Opfer. Und ist es vielleicht nicht zu weit hergeholt, wenn ich formuliere, am Beginn des neuen Bundes steht Maria und ihr größte Glaubenstat ist auch ein Opfer. Mit Abraham beginnt das patriarchalische Zeitalter. Ein Patriarch folgt dem anderen. Und wenn wir das Alte Testament lesen, ist es die Herrschaft der Männer. Hätte es nicht im neuen Bund anders werden können? Hat Jesus nicht deutliche Zeichen gesetzt? Beginnt das Neue Testament nicht mit dem Glaubensmut der Maria? Ich sehe da durchaus Verbindungen zwischen Abraham und Maria. Und das könnte uns immer wieder darauf hinweisen, auf die, wie wichtig die Rolle der Frau im Neuen Testament und auch die Bedeutung in der christlichen Gemeinde für sie ist. Jesus hat Zeichen gesetzt. Er hat sich mit Frauen umgeben. Und das hat die Umwelt damals nicht so akzeptiert. Und leider hat sich das auch in der Kirchengeschichte durchgezogen. Gleichberechtigung. Und wir stehen ja jetzt als Gemeinde auch wieder vor einer wichtigen Entscheidung, was das Kapitel Frauen anbelangt, Ordination und so weiter. Ja, jetzt Anfang Juli dann bei der Generalkonferenz. Und ja, bin gespannt, was da rauskommt. Aber es wird höchste Zeit, dass wir da wieder neu nachdenken. Und ich denke, Maria kann uns da ein Zeichen setzen und Jesus setzt uns da ein Zeichen, dass wir gleich sind, so wie es Paulus dann auch beschrieben hat. Aber lasst mich nochmal zu Maria zurückkehren. Marias Leben kennt Höhen und Tiefen im Glauben. Denn Maria hat auch Schlimmes erlebt. Warum musste Josef so früh sterben? Wie war das mit den Spannungen in der Familie? Die Brüder und Schwestern sind nicht auf der Seite Jesu. Oder nehmt dieses schreckliche Wechselbad. Erst schreien sie Hosianna und kurz darauf kreuzige ihn. Das hat ihre Seele durchbohrt. Hosianna und kreuzige. Daran leidet Maria. Man muss sich das vorstellen. Zum einen wird Jesus als Sohn Davids, als Messias beschrieben. Und dann wieder als der leidende Gottesknecht bei Jesaja. Was soll ich glauben? Was ist richtig? In diesem Zwiespalt, denke ich, ist Maria gestanden. Und auch wir fragen uns doch immer wieder, Gott, kann das denn so sein? Kann das wirklich dein Plan sein? Kann das zu deinem Plan gehören? Ich verstehe es nicht. Maria zeichnet hier eine Grundhaltung aus. Und das ist der Vers 37 in Lukas 1, den ich in den Mittelpunkt dieser Predigt stellen möchte. Für Gott ist nichts unmöglich.
Das ist ihr Glaube. Und dabei möchte ich betonen, Glaube ist für mich nicht identisch mit der Zustimmung zu irgendwelchen Dogmen oder Lehrsätzen. Davon kann man mein Leben völlig unberührt bleiben. Ich kann die Lehrsätze und Dogmen einer Religion, eines christlichen Bekenntnisses bis zum i-Tüpfelchen erfüllen und bin doch im Kern ein ungläubiger Mensch. Glaube ist, und das können wir von Maria lernen, den Mut zu haben, hineinzuspringen in eine Botschaft Gottes, die heißt, bei Gott ist nichts unmöglich. Und Maria hat erlebt, dass sie glaubte, Gott kann alles tun. Aber sie hat erfahren, dass er nicht alles getan hat, was sie erhofft hat. Und das ist etwas, was uns schwerfällt. Was uns schwerfällt zu begreifen. Wir analysieren dann unsere Glaubensgrundsätze. Wir analysieren unser Leben. Haben wir irgendwo was verkehrt gemacht? Und fragen gerne, warum? Warum Gott gerade so? Maria hat auch gefragt, warum mir das? Warum muss ich dieses Leiden meines Sohnes miterleben? Warum? Warum? Aber sie ist nicht bei diesen Fragen stehen geblieben. Woraus Maria gelebt hat, das war eine gewisse Geborgenheit. Sie hat in diesem Augenblick, als der Engel zu ihr sagte, für Gott ist nichts unmöglich, ohne langes Nachdenken den Mut gehabt, hineinzuspringen in diesen Satz, und daraus hat sie gelebt. Daraus waren die Höhen erträglich und auch die Tiefen ihres Lebens erträglich. Was hat sie gelitten unter dem Kreuz? Vielleicht hat sie manches aus den Schriften des Alten Testaments nicht mehr verstanden. Aber es hat sie in ihrem Glauben nicht erschüttert. Liebe Geschwister, es kann sein, dass wir dogmatisch in irgendwelchen Punkten unterschiedlich formulieren, verschiedener Meinung sind. Was uns aber verbinden muss, ist der Glaube der Maria, die Geborgenheit, dass wir überzeugt sind, bei Gott ist nichts unmöglich. Er kann es tun, aber er muss es nicht tun. Daniel sitzt in der Löwengrube, verraten von seinem König, hintergangen von allen möglichen Leuten. Und er glaubt, dass Gott etwas tun kann. Und da sind die Männer im Feuerofen. Und sie haben gesagt, unser Gott kann, aber er muss nicht. Es kann sein, dass er uns errettet. Und wenn nicht, sollst du wissen, wir glauben trotzdem. Und diese Einstellung ist eine Frage des Grundgefühls der Geborgenheit, einer absoluten Sicherheit. Und das ist keine rationale Sicherheit, das ist eine emotionale Geborgenheit. Und daraus lebte die Frau Maria als Vorbild für alle Generationen. Und das ist es, was eben das Kindschaftsverhältnis ausmacht. Und darum formuliert Jesus auch, ihr müsst glauben wie die Kinder. Ich kann mich mit Gott über bestimmte Sachen unterhalten. Ich kann mit ihm streiten wie Hiob. Ich bleibe sein Kind. Was wäre es denn? Ihr Eltern, stellt euch das mal vor. Manchmal ist man auch mit seinen Kindern nicht einer Meinung. Und manchmal bringen sie einen direkt auf die Palme. Aber deswegen sind sie noch meine Kinder. Es ist interessant, über Lehrsätze und Lehraussagen sich auszutauschen, miteinander zu diskutieren, unterschiedlicher Meinung zu sein. Und das ist adventistische Tradition. Aber all das trifft nicht den Kern meiner Persönlichkeit. Das Verhältnis zu Gott ist nicht geprägt durch Lehrsätze, sondern durch eine Beziehung. Und das hat Maria verstanden. Und sie hat es gelebt. Sie hat den Mut gehabt, diesen Satz ernst zu nehmen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das war ihr Lebenselement. Dazu hat sie Ja gesagt und nichts mehr konnte sie davon abbringen. Sie war bestimmt nicht mit allem einverstanden, was ihr im Leben so widerfahren ist. So wie auch wir mit manchem nicht einverstanden sind. was uns im Leben so über den Weg läuft. Aber Gott hat es so geführt und bei ihm ist kein Ding unmöglich. Maria glaubte, dass Gott alles kann. Und so wünsche ich mir für mich und für euch alle, dass wir auch zu diesem Glauben kommen, Gott alles zuzutrauen, auch wenn nicht alles nach unseren Wünschen abläuft, und im Vertrauen auf Gottes Führung auch in unserem Leben sagen können, mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort viele Biografien geschenkt hast. Und heute haben wir von Maria, von ihrem Glauben gehört. Und ich danke dir auch für diese Geschichte, für diese Botschaft. Dass Maria glauben konnte, dass bei dir nichts unmöglich ist. Und sie hat es erlebt, dass Wunder geschehen sind. Sie hat aber auch vieles erleben müssen, was ihr nicht so gefallen hat. Und da sehen wir unser Leben, dass unser Leben nicht nur Höhen hat, sondern auch Tiefen. Und gerade in der Tiefe ist es immer schwierig, an dich zu glauben, an dir festzuhalten, wenn Zweifel aufkommen. Und da wollen wir uns Maria als Beispiel nehmen, die geglaubt hat, die dir vertraut hat, auch wenn die Wege krumm waren. Und so bitte ich dich, führe du uns auch in unserem Leben, lass uns immer wieder gestärkt werden durch dein Wort, gestärkt werden durch Freunde und Geschwister und hilf uns, dass wenn jeder von uns auch andere mitträgt, die gerade durch eine Tiefe gehen müssen. Hab Dank, dass du versprochen hast und uns zugesagt hast, jeden Tag bei uns zu sein und wir freuen uns auf dein Wiederkommen. Amen.